Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Auch heute Abend schauen wir als erstes natürlich nach Brüssel und fragen nach, was passiert da? Denn dieser Gipfel ist noch nicht ganz einer der längsten in der Geschichte der europäischen Gipfel, aber sicher einer der denkwürdigsten. Einige Ergebnisse gibt es, aber eben noch nicht alle. Zu Beginn der Sendung werden wir fragen, wo stehen wir im Moment? Danach haben wir unter anderem das Folgende heute Abend. Sicherheitskonferenz nach der Randale in Frankfurt. Das scheint nötig zu sein. Der Wirecard-Skandal beschäftigt jetzt auch den Finanzausschuss in Berlin. Da wird weiter nach Aufklärung gefragt. Es gibt neuen Ärger für den Verkehrsminister Scheuer. Der hat ja schon einiges, da kommt noch was hinzu. Und dann, neben anderen Themen am Ende der Sendung, schauen wir natürlich auf die Pressestimmen. Wir beginnen aber mit dem Europagipfel. Die Kolleginnen und Kollegen sind die ganze Zeit dabei. Heute Abend sprechen wir als erstes mit Paul Vorreiter, den ich grüße natürlich und frage, was passiert gerade im Moment?
Ja, wir haben ja den ganzen Tag darauf gewartet, bis nach den Einzelgesprächen, die ungefähr seit dem Nachmittag wieder anlaufen, wann man sich hier wieder in großer Runde der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen treffen möchte. Da war zunächst von 16 Uhr die Rede, später 17, 18 Uhr und so sind die ganzen Stunden nach und nach vergangen. Jetzt hat man sich um 21.30 Uhr zum Dinner getroffen und spricht dort über einen weiteren Kompromissvorschlag des Ratspräsidenten Charles Michel, weil es zuvor in den Gesprächen offenbar, so sieht es jetzt zumindest nach dem Stand jetzt aus, gelungen war, sich zumindest auf das Verhältnis der Zuschüsse und Kredite in dem neuen Corona-Hilfsfonds, was ja den Streit der letzten Tage auch geprägt hat, sich zu einigen. Allerdings, das hat durchaus auch seine Preise gehabt, aber da werden wir wahrscheinlich auch gleich darüber sprechen können.
Genau, fangen wir an. Es bleibt bei den 750 Milliarden, das sagen unsere Agenturen, aber das Verhältnis wird anders. Wie soll es denn sein, bitte?
390 Milliarden Euro Zuschüsse zu 360 Milliarden Euro Kredite. Da kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob das ein Erfolg ist für die sparsamen vier oder inzwischen fünf, selbsternannten sparsamen vier oder fünf, wie sie sich nennen. Denn eigentlich wollten sie dafür sorgen, dass es gar keine Zuschüsse gibt in diesem Programm. Das ist allerdings nicht möglich gewesen gegen den Widerstand Deutschlands, Frankreichs und auch der Südländer, die ja davon profitieren sollen. 400 Milliarden Euro waren so als Schmerzgrenze auch für Deutschland und Frankreich im Gespräch. Wir erinnern uns ja, 500 Milliarden hätten es ja eigentlich werden sollen nach dem deutsch-französischen Vorschlag, aber auch nach dem der EU-Kommission. Und diese Zahl, 390 Milliarden Euro, die scheint jetzt doch sehr stabil zu stehen. Das hat allerdings tatsächlich seinen Preis, denn dieser Ratsvorschlag sieht vor, dass diese Zustimmung, die man sich da jetzt auch bei den sparsamen vier, die ja oder fünf, die ja noch weitergehen wollten, erkauft hat, sieht vor, dass diese vor allem an höheren Rabatten profitieren. Insgesamt gut 7 Milliarden Euro sollen das sein für Österreich, Schweden, Dänemark, Niederlande und auch Deutschland. Österreich dabei als großer Gewinner, fast doppelt so hoch ist der Beitrag, die Beitragsreduktion. Und die Niederlande, was vielleicht auch für die noch ein Bonbon ist, die können sich nach dem jetzigen Kompromissvorschlag könnten von davon profitieren, dass sie einen größeren Anteil der Zolleinnahmen, die über dem Hafen von in Rotterdam eingezogen werden, dass sie das für sich behalten können. Und es bedeutet auch noch viele weitere Reduktionen bei EU-Programmen. Ein großes Minus bei Horizon Europe, das ist ja das Forschungsprogramm. Digital Europe, ein Programm, mit dem die EU digital aufschließen sollte, auch da weniger Geld, außerdem weniger Zuschüsse für die nachhaltige Umgestaltung der Landwirtschaft, auch weniger Geld im Übergangsfonds. Das ist der Fonds, mit dem Kohleregionen, insbesondere in Osteuropa, aber auch in Deutschland, den grünen Umbau hinbekommen sollten. Also das ist das Ergebnis dieses Streites, den es eben gab um die Verteilung und Zusammensetzung von Krediten und Zuschüssen.
Wie sieht es bei den Kontrollen aus? Das hat auch immer eine wichtige Rolle gespielt, Stichwort Kontrollen.
Ja, das ist in der Tat vielleicht auch der Punkt, über den auch jetzt mutmaßlich jetzt im Detail noch weiter gesprochen werden muss. Der Kompromissvorschlag sieht vor, dass die EU-Kommission im Großen und Ganzen überwachen soll, wofür die Gelder eingesetzt werden aus diesem Fonds, aber durchaus ein Land oder mehrere, falls sie Zweifel anmelden, das tun können beim EU-Ratspräsidenten und sich dann ein EU-Gipfel mit dieser Thematik befassen muss und dann für Klarheit sorgen muss. Ein ähnliches Instrumentarium war ja schon im Vorfeld diskutiert worden. Da wird es jetzt eben darauf ankommen, zu sehen, ob das tatsächlich auch konsensfähig ist. Da gab es durchaus ja auch kritische Stimmen aus Kroatien oder auch Italien, die dieses Instrumentarium als zu bürokratisch und den ganzen Prozess zu verlangsamend ansahen. Und dann gab es natürlich auch noch die große Debatte über die Rechtsstaatlichkeit. Also wie kann man dafür sorgen, dass die Fördergelder aus den EU-Töpfen, dass sie eben nicht, dass sie gekürzt werden können, zumindest wenn die Rechtsstaatlichkeit nicht eingehalten wird. Und da ist man mehr oder weniger bei dem geblieben, was ohnehin schon Charles Michel vorgeschlagen hat, nämlich dass die Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit entscheiden können, ob diese Gelder zurückgehalten werden können, falls die EU-Kommission da Vorbehalte hat, was aber eine sehr hohe Hürde ist.
Dankeschön, das war Paul Vorreiter mit dem, was wir heute Abend wissen können. Und das Ganze wollen wir jetzt werten. Und in einer anderen Leitung ist der Joachim Fritz Vanname von der Bertelsmann Stiftung. Auch erstmal einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Zweine.
Fangen wir zunächst mal an, vielleicht, bevor wir die Einzelheiten, die wir gerade gehört haben, bewerten wollen. Wie Sie den Ablauf dieses Gipfels eigentlich sehen? Viele haben bisher schon analysiert, dass das das Ende der deutsch-französischen Dominanz sei und die kleineren 4, 5, wie immer wir sie nennen wollen, ob sparsam oder geizig, sei mal dahingestellt, dass die da eine neue Qualität reingebracht haben. Sehen Sie das auch so?
Ja, aber das ist ja keine ganz neue Entwicklung. Also wir haben hier schon etliche Jahre immer wieder den Satz gehört, die Einigung zwischen Deutschland und Frankreich ist eine notwendige, aber keine ausreichende Bedingung für Kompromisse. Also da schwang das ja schon mit, diese Dominanz, die es mal in der Sechsergemeinschaft gab, wenn die beiden sich vertragen haben, dann läuft's auch schon, die ist lange schon weg, würde ich behaupten. Wir haben uns ja eigentlich eher erstaunt die Augen gerieben, dass nach anderthalb, zwei Jahren, ich will nicht sagen Funkstille, aber Funkstörung zwischen Paris und Berlin, auf einmal dieser 500-Milliarden-Vorschlag von Macron und Merkel auf dem Tisch lag, der eine einzige Funktion hatte, was die Verhandlungen angeht. Ich rede jetzt nicht von hinterher den Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld. Für die Verhandlungen sollte das die Erleichterung sein, weil ja jeder, und das hat ja Herr Vorreiter eben sehr richtig beschrieben, aus diesem großen Topf dann was bekommen konnte. Je kleiner der Topf ist, umso härter sind wahrscheinlich die Konfrontationen, so je größer der Topf, und das war die Hoffnung und Erwartung bei Macron und bei Merkel, umso eher kann man über Verschiebungen innerhalb der einzelnen Posten mal den einen, mal den anderen reinholen und zu einem grummelnden Ja überreden.
Kommen wir nochmal auf die Stimmung, bevor wir gleich die Inhalte bewerten. Also was da so am Rande durchgekommen ist, da heißt es, das war zum Teil blanker Hass, wenn man Herrn Orban und sein Auftreten sieht und wie andere damit umgegangen sind. Die Polen haben da auch für eine Menge Konflikte gesorgt. Geht das über das hinaus, was üblicherweise bei harten Verhandlungen ist? Wie sehen Sie das?
Also ich sehe im Augenblick tatsächlich die Tendenz, dass wir die EU nicht mehr als Europäische Union, sondern als Ego-Union ausbuchstabieren müssen. Wir haben das nicht zum ersten Mal. Also ich war damals noch als Berichterstatter der Wochenzeitung Die Zeit beim Gipfel von Nizza dabei, wo wir ja auch bis zum Umfallen eigentlich über nichts berichten konnten.
Richtig.
Das ist bis zu dem Augenblick, wo wir beiden hier reden, ist das noch der Rekord. Ja, aber der wird heute Nacht, davon gehe ich aus, gebrochen werden. Damals liefen zwischen Chirac, Schüssel, Schröder, da liefen auch sehr unschöne Worte hin und her und her und hin. Also da würde ich immer mal sagen, da liegen die Nerven auch bei diesen Verhandlungsroutiniers dann doch an irgendeinem Punkt auch mal blank und man lässt sich mal hinreißen, wie Macron, mal mit der Hand auf den Tisch zu hauen oder wie Herr Orban, wie beleidigter Unterton, ich verstehe gar nicht diesen Hass der Franzosen auf uns. Naja, gut, das ist hinterher wahrscheinlich bei diesen Dickhäutern schneller wieder vergessen als im normalen sozialen Umgang. Was für mich viel beunruhigender ist, Sätze zu hören, wie von Mark Rutte, dem niederländischen Regierungschef, der sagt, ich kämpfe hier für die Belange der Bürger. Ja, ich hätte gerne gehört, ich kämpfe hier für ein besseres Europa. Ja. Wenn er sagt, ich kämpfe hier für die Belange der Bürger, dann ist das bereits der Stempel über seine gesamten Verhandlungsführung gewesen. Und diesen Stempel hat er vor Antritt der Verhandlungen in der Hand gehalten und damit gestempelt und jetzt bis heute Abend auch immer weiterhin. Ich will mal vielleicht diesen Begriff der sparsamen oder frugalen Vier mal ein bisschen gegen den Strich bürsten. Ja. Die private Verschuldung in der Europäischen Union ist nirgendwo so groß wie in den Mitgliedstaaten Dänemark, Niederlanden, Schweden, Finnland. Die private Verschuldung von Österreich liegt über der von Italien. Also da sind mitunter auch Popanzer aufgebaut worden in jeder Richtung, die man manchmal einfach nicht mehr hören mag und wo man sagt, worüber redet ihr denn eigentlich? Wenn Herr Rutte sagt, ich kämpfe für die Belange der Bürger, ja, schön und gut, aber ich meine...
Er kämpft um seine Wiederwahl, das ist der
ja,
Punkt.
Ja, er kämpft um seine Wiederwahl, das sei ja auch unbenommen, aber er verheimlicht seinen eigenen Leuten, seinen eigenen Bürgern einige unangenehme Wahrheiten. Ja. Eine davon ist, dass er in den Berechnungen der Europäischen Union Nutzen des Binnenmarktes gemessen an den Beiträgen der mittelfristigen Finanzplanung bis 27 unter denen, ich sage jetzt mal nicht Champions League, aber Europa League Plätzen liegt, genau übrigens wie Österreich und Dänemark. Er verheimlicht seinen eigenen Leuten bei solchen Diskussionen, dass nach Deutschland die Niederlande das Land sind, was am meisten in den Binnenmarkt importiert. Er unterschlägt, wenn er über Italien redet, permanent die Tatsache, dass Italien der drittgrößte Nettozahler nach wie vor ist ins Budget. Also das sind so Dinge, wo man vor der heimischen Kulisse manchmal den Nachbarn, den Partner niederredet mit Eitelkeit, Herablassung und wie man es nennen mag, um sich selber ein bisschen nach oben zu heben. Aber wenn man dann die Zahlen mal ein bisschen komplexer und umfassender anguckt, dann sagt man sich, ach du lieber, das ist ja dann in der Wirklichkeit doch ein bisschen komplizierter.
Kommen wir damit zum Schluss nochmal auf so eine grundsätzliche Bewertung. Angesichts der Herausforderungen, die Sie beschrieben haben, eben Europa im Weltmaßstab zwischen China auf der einen Seite, den Amerikanern auf der anderen Seite, den Irrlichternden, könnte man sagen. So, dann die Corona-Herausforderung, die wir hier haben, die Wirtschaft wieder aufzubauen. Wenn wir da jetzt einen Strich drunter ziehen, ohne jetzt in Details zu gehen, wie ist dann heute Abend Ihr Urteil? Oder sagen Sie, na, abwarten, vielleicht wird es beim genauen Lesen morgen übermorgen besser?
Nee, ich glaube, dass die wichtige Botschaft war, dass die 740 Milliarden Bestand haben. Und das ist der Hebel, mit dem andere Hebel in Bewegung gesetzt werden können. Und dann dreht sich natürlich um die Frage, werden diese Ausgaben vernünftig getätigt? Der Bericht hat ja vorhin schon mal deutlich gemacht, dass da auch an der Zukunft gespart worden ist. Das ist fatal. Aber die Gesamtsumme, der gesamte Hebel, ja, der ist nach wie vor einsetzbar und wird in den nächsten 2-3 Jahren auch eingesetzt werden müssen, damit dieses Europa sich nicht komplett zwischen den großen Blöcken zerreiben lässt und vor allem nicht im Inneren sich selbst zerreibt.
Dann bleiben wir am Ende doch gemäßigt optimistisch heute Abend. Und dann danke ich Ihnen, Joachim Fritz van Name von der Bertelsmann Stiftung, ehemaliger Kollege, guter Kenner der europäischen Befindlichkeiten, für diese Einschätzungen bis hierhin um 23.23 Uhr gleich. Dankeschön. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Frankfurt hat aufgeschreckt. Das, was wir dort an Bildern gesehen haben, hat wirklich zu vielen Fragen geführt. Menschen, die feiern und mit einmal sich im Mob gegen die Polizei verbünden, das haben wir dort beobachtet. Nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen ist das passiert und es führt natürlich zu Diskussionen. Erstens, wie konnte es so weit kommen? Und zweitens, welche Konsequenzen müssen daraus gezogen werden? Nina Michalk schildert das aus Frankfurt.
Die Randale vom Wochenende hängt dem Frankfurter Sicherheitsdezernenten Markus Frank immer noch nach. Samstagnacht um 3 Uhr. Die Polizei greift in eine Schlägerei mit einem Verletzten ein und wird selbst angegriffen.
Dass dieser wichtige Teil der Gesellschaft, die da sind, um anderen Menschen zu helfen in Notlagen, dass die angegriffen werden, das können und dürfen wir nicht zulassen. Das ist brandgefährlich.
Auf einer Sicherheitskonferenz hat die Stadt nun über Konzepte nachgedacht. Am kommenden Wochenende wird der Opernplatz gesperrt. Ab Mitternacht werden die Menschenansammlungen langsam aufgehört. aufgelöst, erklärt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.
Indem wir ab 24 Uhr mit der FWS, mit der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, auf den Platz kommen und dann schon auch den Platz anfangen zu säubern, um es ein bisschen ungemütlicher zu machen und das normale Partyvolk aufzufordern, doch den Platz A sauber zu halten und B ihn dann auch zu verlassen.
Bis 1 Uhr morgens soll der Platz geräumt sein und von der Polizei gesichert werden, erklärt Frank.
Dieses deutliche Signal geht gerade an die Störer, die unterwegs sind, dass es sich eben nicht lohnt, hier in Frankfurt aufzutauchen. Am Opernplatz wird ab 0 Uhr bzw. 1 Uhr kein Platz mehr sein für solche Maßnahmen.
39 Randalierer hat die Polizei am Wochenende festgenommen. Nur 10 von ihnen kamen aus Frankfurt, die anderen stammen aus dem Umland. Und viele sind der Polizei bekannt, erklärt Polizeipräsident Gerhard Bereswill.
Das sind Personen, die wir bei uns registriert haben, überwiegend wegen Körperverletzungsdelikten, gefährlicher Körperverletzung, bis hin zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, einschließlich Handels mit Betäubungsmitteln.
Gegen die Randalierer laufen nun Ermittlungsverfahren. Außerdem wird geprüft, ob den Auswärtigen der Aufenthalt in Frankfurt verboten werden kann. Warum es immer wieder zu Übergriffen auf Beamte kommt, könnte eine Reihe von Gründen haben, mutmaßt Bereswill und nennt Rassismusvorwürfe, das Thema Polizeigewalt und Corona-Beschränkungen. So ein Gewaltexzess wie der von Samstag will die Stadt in Zukunft aber strikt verhindern.
Das heißt, wir werden zusätzliche Unterstützung mit Bereitschaftspolizeikräften dann noch mal intensiver in Frankfurt diese Geschehnisse überwachen und mit erhöhter Präsenz dann auch vor Ort sein.
Gefragt sind jetzt aber auch alternative Open-Air-Konzepte zusammen mit Clubbetreibern. Die müssen natürlich Corona-Auflagen erfüllen und passende Orte finden, erzählt Umweltdezernentin Heilig.
Es gab die Idee am Mainufer. Das geht nicht. Das Mainufer ist zu stark bewohnt und es ist auch zu eng. Da fallen uns die Leute am Ende auch noch ins Wasser. Also das wollen wir ja auch vermeiden. Das heißt, wir wissen ja, dass die Veranstalter auch Hygienekonzepte vorlegen können und auch Sicherheitskonzepte. Und auf welchen Plätzen wir das machen, das besprechen wir jetzt im Laufe der Woche.
Denn die Stadt möchte den mehrheitlich friedlich feiernden Menschen den Spaß nicht verderben. Kollegen, Nachbarn, Freunde, die sich an die Corona-Auflagen halten, sollen sich auch weiter abends treffen können.
Das war der Bericht von Nina Michalk aus Frankfurt. Und das Thema Polizeigewalt haben wir gerade schon angesprochen, beziehungsweise das Thema Gewalt gegen Polizisten. Und da über das eine diskutiert wird, der Bundesinnenminister das nicht will, will er das andere jetzt untersuchen. Also es gibt keine Studie zu Rassismus in der Polizei, aber zu Gewalt gegen Polizei. Zumindest ist das der jüngste Kunstgriff von Herrn Seehofer. Pirouette habe ich jetzt bewusst nicht gesagt, Uwe Lüb.
Bundesinnenminister Seehofer, CSU, fordert eine Studie über Gewalt gegen Polizeibeamte. Dem Münchner Merkur sagte Seehofer, in Deutschland redeten gerade viele über Polizeistudien. Damit spielt er auf Forderungen an, zu untersuchen, inwieweit es Rassismus bei der Polizei gibt. Diese offenbar schon geplante Studie hat Seehofer abgesagt, weil Rassismus in der Polizei kein strukturelles Problem sei. Dafür ist er unter anderem aus der Opposition kritisiert worden. Zudem möchte das SPD-geführte Justizministerium an der Studie festhalten. Die nun geforderte Untersuchung solle klären, so Seehofer, warum die Polizei bis in wichtige Bereiche der Politik und der Medien hinein beschimpft und verunglimpft werde. Er reagiert damit auch auf die Krawalle am Wochenende in Frankfurt-Main. Sie zeigten, dass es zu wenig Respekt für die Polizei gebe. Polizeibeamte handelten im Auftrag der Gemeinschaft und wörtlich, die schlägt man nicht, bespuckt man nicht, beleidigt man nicht. Eine Sprecherin Seehofers hat am Mittag angekündigt, Seehofer werde zu den Ereignissen von Frankfurt noch persönlich Stellung beziehen. Ob er wie nach den Krawallen vor einigen Wochen in Stuttgart selbst nach Frankfurt fahren werde, sei aber noch unklar.
Der 20. Juli ist in Deutschland und in der deutschen Geschichte ein ganz besonderer Tag, ein Gedenktag. Die Widerstandskämpfer des 20. Julis, an sie ist eben heute gedacht worden und die Verteidigungsministerin hat das zum Anlass genommen, einige wichtige Erinnerungsworte zu sprechen. Nico Hecht.
Den gescheiterten Umsturzversuch 1944 habe die Geschichte in einen Erfolg umgeschrieben. Denn er habe die Deutschen von der Qual befreit, dass der Naziterror ganz ohne Widerstand geschehen sei, so fasste Philipp von Schulthess, der Enkel von Attentäter Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, die Bedeutung der Ereignisse vor 76 Jahren in seiner Rede in Plötzensee zusammen. In der jetzigen Gedenkstätte wurden 1944 schon am 21. Juli fast 90 Beteiligte am Umsturzversuch hingerichtet. Heute haben Vertreter des Bundes hier Kränze niedergelegt. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller betonte in seinem Grußwort, es sei wichtig, jeder Leugnung oder Relativierung der NS-Verbrechen entschlossen entgegenzutreten. Dabei sei das Engagement von Zeitzeugen und der Familien der Verschwörer vom 20. Juli hoch zu schätzen. Insbesondere nach den Ereignissen der letzten Monate. Der Anschlag in Hanau auf die Synagoge in Halle und der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hätte deutlich gemacht, dass Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich seien, sondern große Anstrengungen nötig sind, um sie zu bewahren.
Heute gab es erste einigermaßen ermutigende Ergebnisse von Corona-Forschungen respektive Forschungen zu Impfstoffen. Ermutigend heißt aber, dass es immer noch eine ganze Zeit dauern wird. Insofern ist es wichtig, dass die Bundesregierung jetzt die Zahl und das Geld für die Forschungsmittel deutlich erhöht hat. Uwe Jahn mit den Einzelheiten.
Das Bundesministerium für Forschung legt nach, und zwar kräftig. Es verdreifacht die Fördermittel zur Viruserforschung von 15 auf 45 Millionen Euro. Nach Angaben von Bundesministerin Anja Karliczek, CDU, sollen die zusätzlichen Mittel mehr als 90 Forschungsvorhaben zugutekommen. Damit reagiert das Ministerium auch auf den Bedarf. Denn allein bis Mitte Mai hatten Wissenschaftler mehr als 500 Projekte eingereicht. Dabei umfassen die geförderten Forschungsvorhaben genetische Untersuchungen des Virus, Laborversuche mit einzelnen Viruszellen und die Frage, ob man Risikopatienten mit dem Blutplasma von bereits geheilten Patienten helfen kann. Unter anderem hat sich inzwischen herausgestellt, dass manche Blutgruppen eher gefährdet sind als andere. Auch erforschen Wissenschaftler, wie die Pandemie sich auf den Alltag der Menschen und ihre soziale Gesundheit auswirkt. Sie untersuchen, wie Beziehungen trotz Kontaktbeschränkungen bestehen bleiben oder aufgebaut werden können.
Wir haben vorhin schon über Europa gesprochen und über die Frage resoniert, wofür wird das Geld denn ausgegeben, was demnächst bereitsteht. Jetzt, heute parallel, ist in Brüssel woanders verhandelt worden. Da geht es um den Green Deal und um die Frage, wie Europa klima- und umweltfreundlicher werden kann, vor allen Dingen auch in der Landwirtschaft. Dort ist es besonders nötig. Die deutsche Ministerin, Frau Klöckner, will dort einiges auf den Weg bringen angesichts der Ratspräsidentschaft. Sophie von der Tann.
Das Programm sei ambitioniert, sagt die Bundeslandwirtschaftsministerin nach dem ersten Treffen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. Ein großes Projekt während der sechsmonatigen deutschen Ratspräsidentschaft: die Reform der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Aktuell fließen fast 40% des EU-Budgets jedes Jahr in die Landwirtschaft, ein Großteil direkt an Landwirte. Umweltverbände kritisieren, dass dabei vor allem zählt, wie viel Fläche ein Landwirt besitzt, nicht aber, wie umweltfreundlich er oder sie diese Fläche bestellt. Der NABU fordert ein Ende der Flächenprämien. Stattdessen sollten mehr Gelder zweckgebunden in Maßnahmen für Biodiversität gehen. Während der deutschen Ratspräsidentschaft wird es wohl zu keiner abschließenden Reform der EU-Agrarpolitik kommen. Die Eckpunkte dafür sollen aber bis Oktober stehen, so Klöckner. Außerdem will sie ein europaweit einheitliches System für Nährwerte auf den Weg bringen, sowie ein Tierwohlkennzeichen und ein Label für regionale Herkunft.
Frankreich ist wieder einmal aufgerüttelt. Der Brand der Kathedrale in Nantes hat im ganzen Land zu Reaktionen geführt und auch natürlich in der Politik, wo man verspricht, auch diese Kathedrale schnell wieder aufzubauen. Unterdessen gehen vor Ort die Ermittlungen weiter, die Ursachensuche auf der einen Seite, allerdings kommt man nicht wirklich voran. Sabine Wachs.
Noch immer laufen die Ermittlungen, noch immer gibt es keine Hinweise darauf, wie und warum das Feuer gleich an drei Stellen in der Kathedrale Saint-Pierre et Saint-Paul ausgebrochen ist. Noch verfolgen die Ermittler die Theorie, dass der Brand absichtlich gelegt worden sei. Bei ihren Untersuchungen allerdings fanden sie bisher keine Einbruchsspuren. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Kathedrale, der am Sonntag in Polizeigewahrsam genommen wurde, ist wieder auf freiem Fuß. Der Verdacht gegen ihn habe sich nicht bestätigt. Es werde keine weitere Strafverfolgung mehr geben, teilte der Staatsanwalt von Nantes mit. Mehrere Angestellte der Diözese schließen einen Kurzschluss in der Elektrik als Brandursache nicht aus, das sagte der Küster der Kathedrale im französischen Fernsehen. Es sei immer wieder zu Problemen mit der Elektrik gekommen. Das Feuer vom Samstag hat schwere Schäden in der Kathedrale von Nantes angerichtet. Die große Orgel ist vollständig zerstört, Teile des Chorgestühls sind beschädigt und das große Glasfenster an der Hauptfassade ging zu Bruch. Einige Kunstschätze sind verbrannt. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hat am Morgen der Diözese staatliche Unterstützung bei der Renovierung der Kathedrale versprochen.
Gleich wird es 23.34 Uhr und es ist bei uns Zeit, auf das Börsengeschehen zu schauen. Die deutsche Börse heute von und mit Dorothee Holz.
Die Corona-Pandemie hat im März am deutschen Aktienmarkt zum schnellsten Einbruch in der Geschichte geführt. Darauf folgte aber auch die schnellste Erholung. Der DAX schloss 1% höher bei 13.046 Punkten. Ein fast unheimlicher Anstieg, denn die Zahl der Corona-Infizierten steigt ebenfalls in einem erschreckenden Tempo. Und bisher gibt es noch kein Gegenmittel. Aber die Hoffnung, dass ein Impfstoff gefunden wird. Bei 2 klinischen Studien an Menschen gab es positive Ergebnisse, das vermeldet der britische Konzern AstraZeneca sowie Pfizer und BioNTech. BioNTech ist ein Mainzer Unternehmen, das an der New Yorker Börse gelistet ist und dort für Furore sorgt. Ein wichtiger Treibstoff für die Finanzmärkte sind aber vor allem die Billionen, die die Notenbanken in den Kreislauf pumpen. Allein die EZB hat ein Anleihekaufprogramm im Volumen von 1,3 Billionen Euro auf den Weg gebracht. Ohne dieses Notenbankgeld sähe es an den Börsen ganz anders aus. Das sagen die Börsenprofis. Die Realität bleibt nämlich dramatisch schlecht. Der weltgrößte Rückversicherer Münchner Rück hat überraschend Geschäftszahlen veröffentlicht und hat einen Gewinneinbruch von 700 Millionen Euro vermeldet, weil zahllose Großveranstaltungen abgesagt werden mussten. Darunter auch die Olympischen Spiele in Tokio, die eigentlich diese Woche starten sollten.
Das war der Börsenbericht, das war Dorothee Holz. Einer der Hauptverdächtigen oder jedenfalls derjenigen, der gesucht wird in der Wirecard-Affäre, in diesem Wirtschaftskrimi, der wird in diesen Tagen in Weißrussland vermutet. Die Russen allerdings, sie bestreiten irgendetwas überhaupt davon zu wissen. Das ist die eine Seite, das ist der Wirtschaftskrimi. Die Frage ist, entwickelt sich das Ganze auch zu einem Politkrimi? Es scheint festzustehen, dass die Bundesregierung an unterschiedlichen Stellen Wirecard kräftig geholfen hat. Die große Frage, hat die Bundesregierung und hat die Politik mehr getan, als sie üblicherweise tun muss im Rahmen der Wirtschaftsförderung? Ja oder nein? Es droht ein Untersuchungsausschuss. Theo Gers.
Ein Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Wirecard-Skandals wird immer wahrscheinlicher. Doch zunächst soll der zuständige Finanzausschuss des Bundestages am Mittwoch kommender Woche in einer Sondersitzung der Sache auf den Grund gehen und dabei soll keine Zeit verloren gehen. Die parlamentarische Aufklärung müsse noch in der Sommerpause vorangebracht werden, erklärte die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Paus. Das Finanzministerium verweist dabei unverändert auf einen 20-seitigen Sachstandsbericht, in dem es am letzten Donnerstag penibel aufgelistet habe, wer wann von wem über die Zustände bei Wirecard informiert wurde. Dennoch bleiben Fragen. Der FDP-Obmann im Finanzausschuss Florian Tonka:
Wir werden in der Sondersitzung des Finanzausschusses darauf dringen, dass die Regierung uns genau erklärt, wie sie dazu kommt, dass es im Grunde keine großen Versäumnisse bei der Aufsicht gegeben hat. Und wir werden auch darauf dringen, dass uns das Ministerium genau darlegt, was Finanzminister Scholz gewusst hat, was er veranlasst hat, wie er sich darum gekümmert hat, diesen Fall voranzutreiben. Denn auch hier haben wir vor allem bisher eine große Leerstelle.
Tonka wirft die Regierung vor, sich einzubunkern mit ihrer Aussage, dass niemand etwas falsch gemacht habe. Warum etwa habe die Finanzaufsicht BaFin einerseits erklärt, in alle Richtungen zu ermitteln, dann aber nur Anzeigen gegen Journalisten und gegen Börsenhändler gestellt, Wirecard hingegen von Ermittlungen verschont? Wurde Wirecard als vermeintliches Vorzeigeunternehmen der deutschen Digitalwirtschaft vielleicht sogar geschont? Welche Rolle spielten die Wirtschaftsprüfer, welche das Finanzministerium? Solche Fragen bewegen auch Fabio De Masi von der Linkspartei. Er will zudem wissen, wieso beispielsweise Kanzlerin Angela Merkel auf einer China-Reise für Wirecard warb, das damals in China Fuß fassen wollte. Regierungssprecherin Ulrike Demmer betonte deshalb am Vormittag ausdrücklich:
Also die Kanzlerin hat jedenfalls zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis von Unregelmäßigkeiten bei Wirecard gehabt.
Auch Finanzminister Olaf Scholz hält an seiner Argumentationslinie fest. 10 Jahre sei Wirecard von einer bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden, nichts dabei aufgefallen. Dann seien im letzten Jahr sogar noch 2 weitere Prüfungen in Auftrag gegeben worden, so Scholz gestern Abend im ZDF.
Da sind also 3 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften am Ende diesen Jahres im Gange gewesen, um das alles aufzuklären. Und es hat ja nun auch dazu geführt, dass man Bescheid weiß. Und weil wir zu denen zählen, die sich nicht wegducken, haben wir dafür gesorgt, dass alles, was man an Informationen zusammentragen kann, auf den Tisch gelegt wird. Das hat mittlerweile über 20 Seiten Umfang. Und da kann man lesen, wie viele Aktivitäten stattgefunden haben. Und das spricht ja dafür, dass doch was geschehen ist.
Doch aus Sicht der Oppositionsparteien ist eben nicht genug und vor allem nicht schnell genug etwas geschehen. Der Vorwurf der Salamitaktik bei der Aufklärung steht im Raum. Und deshalb warnt auch der FDP-Finanzexperte Florian Tonka.
Die Bundesregierung stolpert mit ihrer Informationspolitik Schritt für Schritt einem Untersuchungsausschuss näher. Und wenn wir das Gefühl haben, hier soll einfach jeder jeden von Verantwortung reinwaschen, dann werden wir zu schärferen parlamentarischen Maßnahmen greifen müssen. Die Sondersitzung des Finanzausschusses ist aus meiner Sicht die letzte Gelegenheit für die Bundesregierung, reinen Tisch zu machen, alle Fakten auf den Tisch zu legen und damit noch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss abzuwenden.
Diese Chance hat vor allem Finanzminister Olaf Scholz. Er will in der Sondersitzung des Finanzausschusses Rede und Antwort stehen.
Das war der Bericht von Theo Gers. Eine andere Geschichte, ein anderer Minister, der hat Probleme, und zwar gewaltige Probleme, weil sie aus der eigenen Partei kommen, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Am Wochenende ist er angezählt worden, und zwar von seinem Parteifreund, dem Ministerpräsidenten, auch CSU, Markus Söder. Es geht um ganz unterschiedliche Vorgänge, zum Beispiel bei der Pkw-Maut. Da geht es um die Frage, wie viele Millionen oder zig Millionen kostet das eigentlich, was dieser Verkehrsminister gemacht hat? Und bei der Aufklärung tauchen jetzt immer neue Dinge auf. Zum Beispiel Mails, die nicht von dem Account geschrieben worden sind, wie man sie eigentlich hätte schreiben sollen. Der Minister in Schwierigkeiten, Nadine Lindner.
Der politische Druck auf Verkehrsminister Andreas Scheuer steigt. Aktueller Anlass ist das ZDF-Sommerinterview gestern mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder.
Naja, das ist ein ziemlich schlecht gelaufen, kann man sagen, nicht gut gelaufen.
Söder weiter.
Jetzt muss man erstmal aufräumen bei der Sache. Aufräumen heißt zu klären, was passiert mit den vielen Menschen, die Bescheide bekommen haben, die eigentlich rechtswidrig sind. Wir haben auch bei uns in Bayern das jetzt so geklärt, dass da eben keine Verfolgung deswegen stattfindet. Aber das ist sehr, sehr ärgerlich und das muss auch noch aufgearbeitet werden.
Söder macht klar, Andreas Scheuer ist angezählt.
Ja, es gibt natürlich viele Probleme im Land bei vielen Ministerien. Ich finde, der Andi Scheuer hat jetzt die Möglichkeit, das nochmal zu klären und gut zu machen.
Söder ist als CSU-Chef eine zentrale Figur, da die Parteien über die Besetzung der Bundesministerien entscheiden. Erst im Januar hatte Markus Söder eine Kabinettsumbildung angeregt, den Namen Andreas Scheuer zwar nicht direkt genannt, aber wenig Zweifel daran gelassen, wen er im Blick hat. Und nun gibt es wieder Ärger durch das Verkehrsministerium. Ein Formfehler führte dazu, dass die Novelle der Straßenverkehrsordnung ungültig ist. Der Formfehler hatte seinen Ursprung in Scheuers Haus, fiel aber auch dem Bundesrat und dem Justizministerium nicht auf. In zwei Punkten ist immer noch ungewiss, wie das Chaos rund um die StVO behoben werden kann. Klar ist, die Formfehler müssen ausgebessert werden. Doch ob damit auch eine Abschwächung von Fahrverboten einhergeht, ist umstritten. Scheuer und das Land Bayern streben eine solche Paketlösung an. Schon vor dem Bekanntwerden des Formfehlers hatte Scheuer kritisiert, dass die durch die Länder geschaffene Neuregelung unverhältnismäßig sei. Bei 21 km innerorts und 26 km außerorts zu viel droht ein Monat Führerscheinentzug. Auf der anderen Seite stehen zahlreiche grünregierte Länder und SPD-Justizministerin Christine Lambrecht, die nur den Formfehler beheben wollen.
Deswegen ist jetzt auch das Gebot der Stunde, die Rechtssicherheit zu schaffen und Fragen, die dahinter stehen, die jetzt neu aufgeworfen wurden durch den Kollegen Scheuer, die dann in einem zweiten Schritt zu diskutieren. Jetzt geht es um Rechtssicherheit.
So Lambrecht im Interview der Woche im SWR. Weiterhin ungeklärt ist zudem der Umgang mit Altfällen, also denjenigen, die zwischen Ende April und Anfang Juli von Fahrverboten bzw. Bußgeldern betroffen waren. Das Verkehrsministerium hatte Leitlinien angekündigt, aber seit Anfang Juli noch nichts vorgelegt. Das Land Brandenburg ist nun vorgeprescht und hat entschieden, dass auch rechtskräftige Bußgeldbescheide durch einen Gnadenerlass neu berechnet werden, auf Grundlage der alten StVO. Es kann also sein, dass Brandenburger Geld zurückbekommen. Ob andere Länder diesem Beispiel folgen, ist nicht bekannt. Scheuer holen derzeit nicht nur neue, sondern auch alte Fehler wieder ein. Wieder geht es bei den heute veröffentlichten Vorwürfen um die gescheiterte Pkw-Maut. Die Welt hatte heute darüber berichtet, dass Scheuer nach Angaben der Opposition in dienstlichen Angelegenheiten auch über ein privates E-Mail-Konto kommuniziert hatte. Das nährt die Zweifel, ob Scheuer dem Mautuntersuchungsausschuss wirklich alle wichtigen Unterlagen zukommen lässt. Das private Mailkonto ist noch ein weiteres, über das der Verkehrsminister kommuniziert hat. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Scheuer neben seinem Minister-Account auch seine Mailadresse als Bundestagsabgeordneter für Mautangelegenheiten genutzt hat. Der Grünen-Obmann im Untersuchungsausschuss Stefan Kühn warf Scheuer deshalb Salamitaktik vor. Der FDP-Verkehrsexperte Christian Jung beklagte, dass Scheuer gegenüber dem Untersuchungsausschuss noch keine Vollständigkeitserklärung zu seinem privaten Mailkonto abgegeben habe. Scheuer könne in Erklärungsnot kommen, so der liberale Jung. Nach der kurzen Verschnaufpause durch Corona steht Andreas Scheuer wieder vermehrt im Feuer der Kritik.
Das war der Bericht von Nadine Lindner. Wir schauen nach Hongkong. Seit das Pekinger Sicherheitsgesetz durchgesetzt worden ist, hat Hongkong, hat aber auch China immer größere Probleme. Die Amerikaner, aber jetzt auch die Briten haben zum Beispiel das Auslieferungsabkommen mit Hongkong auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Einzelheiten dazu Ine Dippmann.
Der britische Außenminister Dominic Raab erklärte im Parlament, dass Großbritannien mit zwei Maßnahmen auf das umstrittene chinesische Sicherheitsgesetz in Hongkong reagieren werde. Da China über dieses Gesetz nun Einfluss auf die Strafverfolgung habe, werde Großbritannien keine potenziell tödlichen Waffen mehr nach Hongkong liefern.
The UK will extend to Hong Kong the arms embargo that we've applied to mainland China since 1989.
Das seit 1989 für Festlandchina geltende Waffenembargo werde auf Hongkong ausgedehnt. Zum anderen setze Großbritannien das Auslieferungsabkommen mit Hongkong sofort und auf unbestimmte Zeit aus.
And the government has decided to suspend the extradition treaty immediately.
Das Abkommen zwischen Großbritannien und Hongkong galt mehr als 30 Jahre. Wenn jemand in Hongkong eines Verbrechens im Königreich verdächtigt wurde, konnten die britischen Behörden Hongkong bitten, ihn der Justiz auszuliefern und umgekehrt. Dieses Abkommen galt ausdrücklich nicht für die zentrale Volksregierung oder die Regierung eines anderen Teils der Volksrepublik China. Da das neue Sicherheitsgesetz Auslieferungen von Hongkong nach Festlandchina vorsieht, wurde in Großbritannien befürchtet, dass jeder, der an Hongkong ausgeliefert wird, auch nach China weitergeschickt werden könne. Dem hat die britische Regierung nun einen Riegel vorgeschoben. Im Parlament wurden die Maßnahmen parteiübergreifend begrüßt. Lisa Nandy, Abgeordnete der Labour-Partei. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Welt hier mit einer Stimme spricht. Ich freue mich, dass Außenminister Raab mit unseren Partnern Kanada, Australien, Neuseeland und den USA gesprochen hat. Aber wird er sich auch mit anderen wichtigen Verbündeten absprechen, etwa mit Deutschland?
Key allies, including Germany.
Raab kündigte an, noch in dieser Woche mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas sprechen zu wollen. Schon für morgen ist ein Treffen mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo geplant. Auch dort wird das Verhältnis zu China Thema sein. China bewertet die Reaktionen auf das Sicherheitsgesetz als eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Auf Sanktionen werde man resolut reagieren, betonte der Botschafter der Volksrepublik Liu Xiaoming am Wochenende in einem Interview.
China will certainly make resolute response to it.
Der britische Premierminister Boris Johnson hatte zuletzt klargemacht, dass die Regierung eine gute Balance im Umgang mit der Volksrepublik finden müsse. Auf den Vorwurf Chinas, er würde nach der Pfeife der USA tanzen, entgegnete Johnson, er werde sich keinesfalls dazu drängen lassen, bei jedem Thema grundsätzlich anti-China eingestellt zu sein.
What we won't do, as I say, is completely abandon our policy of engagement.
Wir werden unsere Politik der Zusammenarbeit mit China nicht aufgeben. China ist geopolitisch enorm wichtig. Wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen. Wir werden in einigen Dingen hart bleiben, aber weiter mit China zusammenarbeiten.
A calibrated response, and we're going to be tough on some things, but also going to continue to engage.
Das war der britische Premierminister im Beitrag von Ine Dippmann. Die Corona-Infektionen nehmen weltweit zu. Ein Kontinent, auf den schauen wir seltener, und das ist Afrika. Allerdings die Zahlen dort sind alles andere als ermutigend. Ganz besonders schlimm sind sie in Südafrika. Dort gibt es steigende Zahlen, aber eben auch viele, viele Tote. Jana Gent.
Die Infektionszahlen nehmen zu. Jeden Tag kommen in Südafrika mehr als 10.000 positiv getestete Menschen dazu. In keiner Provinz gibt es mehr Infektionen als in Gauteng. Hier liegen auch Johannesburg und Pretoria. Verwunderlich ist das nicht. Schließlich lebt ein Viertel der Südafrikaner im Großraum Johannesburg. Bandile Masuku ist in der Provinzregierung von Gauteng für die Gesundheit zuständig.
One of the areas that we expected to be hotspots was our
informal settlements.
Wir haben erwartet, dass die Armensiedlungen Hotspots werden. Da wohnen so viele Menschen auf engem Raum. In keiner Weise konnten wir erwarten, dass Abstand halten dort funktioniert. Zu Hause bleiben geht auch nicht. Covid breitet sich aber auch in den Stadtzentren aus, wo wieder mehr Menschen unterwegs sind und versuchen, Geld zu verdienen. Genau das sehen wir jetzt. Mehr als 5000 Menschen sind nun landesweit in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Im Verhältnis zu fast 365.000 Infektionen ist das vergleichsweise immer noch gering. Lynn Morris ist Direktorin am Nationalen Institut für Infektionskrankheiten und betont das. Charakteristisch für die Pandemie in Südafrika und auch für andere Länder in Afrika ist die geringe Sterblichkeit im Verhältnis zu den Infektionen. Woran das liegt, wissen wir noch nicht. Die Todesrate liegt um die 2%. Das ist geringer als in vielen Ländern in Europa. Die Gründe dafür müssen wir noch erforschen. Erstaunlich ist das für die Wissenschaftler, weil es in Südafrika viele HIV-Infizierte und Tuberkulose-Patienten gibt. Generell sind inzwischen mehr als die Hälfte der Corona-Infizierten aber schon wieder gesund und schwere Verläufe sind verhältnismäßig selten. Da wundert es kaum, dass die Ausgangssperre, die seit fast 4 Monaten gilt, inzwischen viele Menschen nervt. Sogar John Kengasong, der den Gesundheitsbereich der Afrikanischen Union leitet, sieht das. Wir können nicht ewig im Lockdown bleiben. Es ist nicht die Wahl zwischen Leben retten oder die Wirtschaft aufrechterhalten. Es geht darum, Leben zu retten, aber auch den Lebensunterhalt sicherzustellen. Es ist an der Zeit, die Regeln zu lockern, das aber vorsichtig zu tun. Südafrika ist weltweit das einzige Land, in dem während des Lockdowns kein Alkohol verkauft werden darf. Schließlich wären die Krankenhäuser allein deshalb voll, weil nicht wenige betrunken Auto fahren oder Prügeleien anfangen. Verletzte Menschen nach Schlägereien und Verkehrsunfällen würden Betten in Krankenhäusern blockieren, so die Regierung. Selbst der Nationale Rat der Spirituosenhändler sieht das ein. Lakin Timane fordert maßvolles Trinken. Alkoholmissbrauch ist doch schon immer ein Thema hier. Das Problem wurde nie gelöst. Nur als Beispiel. In der Tschechei wird 10-mal mehr getrunken als in Südafrika, aber Alkoholmissbrauch gibt es dort nicht. Wir Spirituosenhändler sagen, das Problem war immer schon der Verbraucher. Generell geht die Angst um in den Städten. Covid-19 ist ein richtiges Schreckgespenst für viele. Es bringt Hunger mit sich, weil Hunderttausende keine Gelegenheitsjobs mehr haben und kein Geld verdienen.
Die Lage in Afrika wird immer schwieriger, das war der Bericht von Jana Gent. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben auch in der Vergangenheit schon massiv in die Raumfahrt investiert. Es gibt einen ersten Astronauten, den haben sie ins All geschickt und jetzt, ja man hört richtig, fliegen sie mit einer Sonde zum Mars. Und was steckt dahinter? Katrin Erdmann.
Ein Raunen, ein Aufatmen und Applaus. Pünktlich wie ein Japaner hebt am Morgen die Rakete vom Weltraumbahnhof in Tanegashima ab. Das liegt im Süden Japans. Und damit beginnt die Mars-Mission Hoffnung der Vereinigten Arabischen Emirate, die als erstes arabisches Land ein solches Projekt umsetzen. Ahmad Belhol Al-Falassi ist der Vorsitzende der zuständigen Raumfahrtbehörde. Er strahlt übers ganze Gesicht.
I think the feeling is amazing.
Es ist ein großartiges Gefühl. Wir versuchen unaufgeregt zu bleiben, aber es ist schwer, an sich zu halten. Wir haben 6 Jahre darauf hingearbeitet und jetzt den ersten Schritt geschafft. Jetzt kommt die zweite, kritische Stufe. Wir müssen auf das Signal warten. Schon bis hierher kam es mir wie eine Ewigkeit vor.
It seemed like a lifetime.
Auch Hessa Ali bei der Emirates Mars-Mission für die Datenverarbeitung verantwortlich, freut sich riesig, wie sie der Agentur AP sagt. Ich bin so aufgeregt und froh, dass der Start so erfolgreich verlaufen ist, so wie wir es erwartet haben. Doch jetzt müssen sich die Ingenieure und Ingenieurinnen noch in Geduld üben, denn die Sonde ist jetzt erstmal monatelang unterwegs. Im Februar soll sie die Umlaufbahn des Mars erreichen und dann von dort hoffentlich die gewünschten Informationen liefern. So Zakaria Hussein Al-Shamsi vom Mohammed bin Rashid Weltraumcenter zur Agentur Reuters.
There is a software will turn on automated.
Es wird dann eine automatische Software angehen. Dadurch öffnen sich die Solarpaneele direkt zur Sonne hin. Und dann sollen eigentlich die Signale
Signale zur Erde gesendet werden und zum Netzwerk, sodass wir dann sämtliche Daten erhalten können. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen ein Jahr lang testen, wie sich das Klima auf dem Mars verändert. Dazu sollen im Idealfall alle 55 Stunden Daten gesendet werden. Dass die Sonde heute auf ihren Weg gehen konnte, hat der japanische Konzern Mitsubishi möglich gemacht. Bereits zum vierten Mal stellt das Unternehmen eine Trägerrakete für solche Expeditionen bereit. Japan will sich in dem Bereich stärker positionieren. Das verbindet sie mit den Arabern. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate wollen unabhängiger vom Erdöl werden und investieren deshalb unter anderem in die Weltraumforschung.
Das war der Bericht von Katrin Erdmann. Was fehlt jetzt noch? Natürlich der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Und im Studio nebenan sitzt der Kollege Volker Hengst. Der hat den Blick in die Presse von morgen. Bitteschön.
Es gibt bereits erste Stimmen zur Teileinigung beim EU-Gipfel zu den milliardenschweren Corona-Hilfen. Die Badische Zeitung aus Freiburg meint, die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer haben gemeinsam mit der Kommission zunächst ein Desaster verhindert. Ihre Einigung darauf, das umstrittene Corona-Hilfspaket in Höhe von 390 Milliarden anstatt 500 Milliarden Euro als Zuschuss bereitzustellen, räumte den Konflikt zwischen den Südländern, Frankreich und Deutschland sowie den sogenannten sparsamen Vieren nicht ab, aber beiseite. Das Straubinger Tagblatt merkt an, jede Einigung erschien am Ende besser als ein Scheitern, das der Welt die Unfähigkeit der EU vor Augen geführt hätte, ihre Angelegenheiten zu regeln. Es hätte dokumentiert, dass es mit der europäischen Solidarität nicht so weit her ist, wie gerne behauptet wird. Das Westfalenblatt aus Bielefeld sorgt sich um die Bruchlinien der Europäischen Union. Süd gegen Nord, Ost gegen West, das kennt man ja aus der jüngeren Vergangenheit leider schon zur Genüge. Mit dem Konflikt Klein gegen Groß ist nun noch eine dritte Kategorie hinzugekommen, die die zukünftige Arbeit nicht gerade leichter machen dürfte. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt glaubt hingegen, eine selbstbewusste EU wird auch künftig den Streit brauchen, schon damit sich jeder gehört fühlt. Die Volksstimme aus Magdeburg zieht folgende Lehre aus den zähen Verhandlungen. Einmal mehr ist klar geworden, das Vetorecht in der EU ist antiquiert. Eingeführt wurde es, als die EU-Chefs noch an einen Couchtisch passten. Bei 27 Ländern ist es untauglich für richtungsweisende Entscheidungen. Die Einstimmigkeit wird immer mehr zur Fallgrube, aus der die Union nicht mehr herauskommt. Kommentiert werden auch die Ausschreitungen in Frankfurt am Main vom Wochenende. Was ist los mit diesen jungen Menschen, fragt die Neue Osnabrücker Zeitung. Die meisten Zeitgenossen, völlig gleich welcher Herkunft sie sein mögen, gehen auch im alkoholisierten Zustand nicht mit zerborstenen Glasflaschen auf Polizisten los. Ein Reizklima durch die Corona-Pandemie überzeugt da als Erklärung alleine nicht. Die Passauer Neue Presse sieht es so. Dass Polizisten in Frankfurt zum Freiwild hunderter junger Krawallos werden konnten, hat auch mit dem fehlgeleiteten Diskurs der letzten Monate zu tun. Eine linke Meinungsmafia versucht den Eindruck zu erwecken, die Polizei in ihrer Gesamtheit sei so etwas wie eine Verbrecherorganisation. Korrupt, rassistisch und brutal. Der Weser-Kurier aus Bremen merkt an, die Eskalation zeigt, wer sich ohnehin nicht als Teil der Gemeinschaft sieht, fühlt sich nichts und niemandem verpflichtet. Gegen die Gewaltausbrüche wird es keinen Impfstoff geben. Da muss schon viel mehr geschehen. Besser hätte seit Jahren geschehen müssen.
Das war der Kollege Volker Hengst, der hatte den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war es hier bei uns, das war der Tag, die Welt, wie sie heute war. Ich empfehle Ihnen natürlich alle nachfolgenden Sendungen, zum Beispiel Fazit, aber auch die Nacht über werden wir Sie informieren. Morgen ab 5 Uhr ist der Kollege Dirk-Oliver Heckmann für Sie da. Um 7.15 Uhr hat er dann ein Interview mit Markus Ferber, der sitzt für die CSU im Europaparlament. Und natürlich geht es da um den Gipfel. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht und sage bis demnächst und tschüss. Thank you.